Ja, schön, dass ihr da seid. Auch nochmal ein herzliches Hallo von mir an euch heute Sonntagmorgen oder auch an alle, die nachher die Predigt irgendwo nachhören. Auch schön, dass ihr eingeschaltet habt. Letzte Woche sind wir gestartet, Josh hat es schon gesagt, mit unserer neuen Predigtreihe. Wir sind gestartet in den Epheserbrief. Und das ist das größte Geheimnis der Weltgeschichte, was wir uns jetzt die nächsten Wochen anschauen wollen. Und ich bin total gespannt auf die ganzen Teile, die es geben wird. Und Jochen hat uns einen kurzen Überblick über diesen Brief gegeben, hat gesagt, wie der Brief aufgebaut ist. Wenn ihr also diese Predigt verpasst habt, hört ihr auf jeden Fall nochmal nach auf unserer Homepage, damit ihr einfach einen guten Überblick habt über das, was uns erwartet. Das ist eigentlich ganz kurz gesagt so in zwei Teile aufgeteilt, der ganze Brief. Die ersten Kapitel gehen sehr um unsere Identität und unsere Stellung in Christus. Und dann nach einem kurzen Zwischenteil, wo Gott gelobt wird, wo Gott groß gemacht wird, kommt der zweite große Teil im Epheserbrief, wo es mehr darum geht, was heißt das jetzt, also in dieser neuen Identität, wie soll ich da jetzt wandeln, wie soll ich da jetzt leben, was heißt das konkret für meinen Alltag? Das heißt, jetzt am Anfang, wir schauen uns heute die ersten 14 Verse an, im ersten Kapitel, schauen wir uns an, was heißt das für mich, dass ich eine neue Identität habe. Der rote Faden, der sich durch den Brief und durch diese Predigtreihe zieht, ist, dass wir ein Teil des größten Geheimnisses sind und dass wir dann auch in einer bestimmten Berufung oder in einem bestimmten Lebensstil leben sollten. Wir sind in einer neuen Identität, wir haben eine neue Identität und sollen deswegen auch bestimmt leben. Wir starten heute mit den ersten 14 Versen und ich möchte erstmal einfach vorlesen. Wer eine Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen, mitlesen, mitprüfen, ob ich mich verlese oder nicht. Epheser 1, Vers 1 bis 14. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist ein ordentlicher Batzen Text, den ich euch jetzt um die Ohren haue. Aber wenn wir uns den ein bisschen aufschlüsseln, ein bisschen näher anschauen, dann merken wir, dass wir eine Gliederung finden können in diesem Text. Wir finden dreimal den gleichen Satz oder eine gleiche Formulierung. Ich habe euch das mal mitgebracht. Dreimal finden wir den Satz, den ich blau markiert habe, zum Lob seiner Herrlichkeit, zum Lob für ihn. Dreimal kommt dieser Satz vor und der gibt uns also schon eine Gliederung vor, wenn wir dann anschauen. Einmal der erste Abschnitt sind einmal, denn in ihm hat er uns erwählt. Das zweite ist, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Und das dritte, in ihm sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Wir sind Erben und haben den Heiligen Geist. Das sind so die drei Punkte, die wir heute anschauen wollen. Das sind die drei Punkte, die ich dem Text entnommen habe. Und der erste Abschnitt, der geht also genau darum, dass wir eine neue Identität haben. Ich lese nochmal die ersten Verse vor. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Im Jahr 2017 hat ein saudi-arabischer Prinz das 500 Jahre alte Ölgemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci für 450,3 Millionen Dollar ersteigert. Das sind ca. 380 Millionen Euro. Ist wohl somit das teuerste Gemälde, das man finden kann. Und das Interessante ist, dass dieses Gemälde nur so ein paar, so 20, 30 Jahre vorher für sage und schreibe 45 Pfund verkauft worden ist. Und warum? Weil man vorher nicht wusste, dass dieses Gemälde von Da Vinci gemalt wurde. Man wusste nicht, dass er das gemacht hatte und deswegen wurde es einfach für 45 Pfund weitergegeben. Man merkt also, dass dieses Bild nicht einen Wert hat, weil das Bild an sich irgendwie schön aussieht, weil das Bild irgendwie eine besondere Farbe hat oder weil der Rahmen besonders schick ist oder sonstiges, sondern der Wert an diesem Bild ist allein dadurch irgendwie gegeben, dass man weiß, dass Leonardo da Vinci dieses Bild gemalt hat. Das, was dieses Bild so wertvoll gemacht hat, ist erst passiert, als man wusste, wer dieses Bild geschaffen hat. Und dieses Thema Wert und was uns wertvoll macht oder was generell wertvoll ist, ist, glaube ich, heutzutage so ein bisschen schwierig geworden. Ich weiß nicht, wie du über Werte denkst. Natürlich gibt es Dinge, die sind relativ klar, so wie Gold ist relativ stetig wertvoll. Aber ich weiß nicht, wie du auch über deinen Selbstwert zum Beispiel denkst. Ich habe euch eine Statistik mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr die lesen könnt. Einmal von Frauen und einmal von Männern. Da haben die sich gefragt, woran hängt eigentlich meine Selbstsicherheit? Woran hängt mein Selbstwert? Was ist mir besonders wichtig? Und bei Frauen sind die ersten drei großen Bereiche einmal Beliebtheit, gutes Aussehen und eigenes Einkommen. Bei Männern sieht es ein bisschen anders aus. Bei Männern sind es die drei großen ersten Bereiche Erfolg im Beruf, Finanzen und generell mein Beruf. Was gibt dir Selbstsicherheit? Was gibt dir Selbstbewusstsein oder Selbstwert? Ist es, wie du aussiehst, wie fit du bist, was du kannst, was du nicht kannst, rein körperlich? Sind es die Menschen in deinem Umfeld, die dir Selbstwert geben? Ist es das Gefühl der Beliebtheit und Anerkennung? Oder ist es dein Status, dein Beruf, deine Karriere, auf die du baust? Was gibt dir das Gefühl, wertvoll zu sein? Oder vielleicht auch eben nicht wertvoll zu sein? Ich weiß nicht, wie du heute hier sitzt. Vielleicht denkst du, oh, wo ich jetzt bin, was ich erreicht habe, was ich alles geschafft habe, das sollte man mir erstmal nachmachen. Ich bin schon so ein Checker irgendwie. Ich hab's voll drauf. Vielleicht sitzt du aber auch hier und denkst dir, was kann ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Wie komme ich eigentlich weiter in meinem Leben? Ich bin zu dumm, ich bin zu schwach, ich bin zu schlecht. Alle anderen können es irgendwie besser, alle anderen haben es irgendwie mehr drauf als ich. Kennst du solche Gedanken? Und egal in welche Richtung du da jetzt tendierst, beides sind, glaube ich, nicht gesunde Richtungen, gesunde Gedanken. Beide Sachen werden Auswirkungen haben darauf, wie du lebst. Deine Gedanken haben Auswirkungen darauf, wie du lebst. Was du über dich denkst, hat Auswirkungen, wohin du lenkst. Was du denkst, hat Auswirkungen, wohin du dein Leben lenkst. Das, was du machst, das, wohin du gehst, bestimmen letztendlich deine Gedanken, die du hast. Kennst du das, wenn du Kritik bekommst von Leuten zum Beispiel, die dich vielleicht auch total fertig machen mit einer Kritik? Ich habe mal vor ein paar Jahren jetzt schon auf den Dillenburger Jugendtagen, hieß das damals noch, ein Interview gegeben auf der Bühne. Und da sind immer so 1000 Jugendliche. Und das war schon echt eine Überwindung. Ich war da auch noch ein bisschen jünger und das Thema war auch persönlich. Und ich habe aber gesagt, gut, ich mache das. Und ich habe das Interview gegeben. Und danach war ich noch mit den Mitarbeitern dann zusammen nach den Dillenburger Jugendtagen, habe so ein bisschen diese Feedbackbögen so durchgeguckt, einfach um so einen groben Eindruck zu bekommen. Und bei einem Zettel, da stand was sehr Negatives über genau dieses Interview eigentlich nur drauf und hat sich da sehr, sehr ausgelassen über dieses Interview, dass das total schlecht wäre und so weiter. Und das hat mich total getroffen, weil ich irgendwie so dachte, warum habe ich das jetzt gemacht? Also ne, das war total persönlich, ich habe mich voll überwunden und irgendwie war das in dem Moment total, dass ich mich einfach schlecht gefühlt habe. Vielleicht kennst du Momente, wo du dich dann schlecht fühlst, wo du niedergemacht wirst, wo du denkst, das ist irgendwie jetzt alles blöd und schlecht gelaufen. Wo du dich nicht geliebt fühlst, nicht akzeptiert fühlst. Vielleicht machen dich Menschen mal fertig, du wirst gemobbt, sie verletzen dich. Vielleicht ist alles, was du machst, irgendwie nicht gut genug und nicht so schön wie die Sachen der anderen. Egal, ob du jetzt denkst, dass du irgendwie nichts wert bist, dass du es nicht drauf hast oder ob du denkst, du bist der Überflieger und der Checker der Weltgeschichte, beide Sachen sind nicht gesund und sind nicht das, was Gott für dich vorgesehen hat. Es bringt nichts, sich irgendwie fertig zu machen. Es bringt nichts, irgendwie schlecht von sich zu denken. Und genauso bringt es nichts, einfach stolz zu sein, arrogant zu sein und von allen irgendwie nur von oben herabzuschauen. Wenn wir uns nämlich diese Textstelle nochmal anschauen, dann merken wir, dass es um was ganz anderes geht. Wir merken, dass wir zwei Dinge haben, zu denen wir erwählt sind. Wir sind dazu erwählt, heilig und tadellos vor ihm zu stehen und wir sind dazu erwählt, seine Kinder zu sein. Gott hat dich berufen. Gott hat dich erwählt und noch bevor, also noch vorher, noch bevor überhaupt er die Welt gemacht hat, bevor er noch irgendetwas geschaffen hat, hat er dich erwählt, hat er dich ausgesucht und hat gesagt, du sollst heilig und untadelig vor mir stehen. Du sollst vor mir stehen und zwar perfekt, nicht irgendwie als Loser. Du sollst nicht vor mir stehen, damit ich dich fertig machen kann, damit du siehst, wie klein du eigentlich bist, sondern du sollst so vor mir stehen, dass du dich heilig und untadelig fühlst. Er hat dich dazu bestimmt, sein Kind zu sein. Das sind diese zwei Dinge. Wir dürfen diesen Wert haben. Ich habe mit diesem Bild von Da Vinci angefangen. Dieser Wert ist unglaublich gestiegen, als herauskam, dass das Bild von Da Vinci gemalt wurde. Und dein Wert steigt unglaublich, wenn du Kind Gottes wirst. Dein Wert ist nicht an anderen Dingen gebunden. Nur ein paar Verse später im Epheserbrief, in Kapitel 2, Vers 10 steht, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Du bist Gottes Meisterstück. Er hat dich perfekt gemacht. Er hat dich genauso, wie du hier sitzt, gemacht und gute Dinge in dich reingelegt. Er hat dich so gemacht und Gaben und Stärken und Talente in dich hineingelegt. Er hat dich Gott ähnlich gemacht, steht in dem ersten Teil der Bibel. Er hat dich so geschaffen, dass du Gott ähnlich siehst. Und das Zweite ist, du bist dazu bestimmt, sein Kind zu sein. Deine Stellung, dein Status ist nicht mehr irgendwie, dass du Sklave bist, sondern du bist Königskind. In Galater 4, Vers 7 steht, du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Du bist Kind Gottes. Dazu bist du auserwählt. Dein Wert sollte nicht an deiner Beliebtheit hängen. Er sollte nicht davon abhängig sein, wie du aussiehst, was dein Einkommen ist, was dein Beruf macht, was deine Stellung ist, was andere Menschen über dich denken oder nicht denken. Dein Wert zeigt sich ganz allein in der Beziehung zu Gott. Dein Wert zeigt sich ganz allein darin, wie du zu Gott stehst. Und wenn du das angenommen hast für dich, dass du sein Kind bist, dann stehst du heilig und tadellos vor ihm. Gott hat dich erwählt. Du musst dich nicht anstrengen, um ein Kind zu sein. Josia und Amon können nichts dazu tun, dass sie meine Kinder sind. Gott ist es, der dich erwählt hat. Er ist den ersten Schritt gegangen, noch bevor er die Welt und alles geschaffen hat. Du hättest ihn also gar nicht gehen können. Also auf der einen Seite, wenn du zu hoch von dir denkst, wenn du denkst, du bist der Überflieger überhaupt, dann kannst du hier ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Du kannst nichts dazu tun. Du bist es nicht, der dich irgendwie so gemacht hat, wie du bist. Gott ist den ersten Schritt gegangen. Er ist es, der dich erwählt hat und nicht du hast irgendwas getan oder geschafft. Und auf der anderen Seite musst du dich auch nicht fertig machen, musst du nicht weniger von dir denken, als du bist, weil du bist ein Kind Gottes. Du bist erwählt, du bist geliebt, du bist angenommen und unglaublich wertvoll in Gottes Augen. Die Frage ist jetzt noch, wie du mit dem Wissen umgehst. Du könntest, wenn du wieder unnötige oder heftige Kritik bekommst, sagen, ich bin Gottes Meisterstück. Du könntest, wenn du vorm Spiegel stehst oder andere Menschen siehst, die irgendwie viel besser aussehen als du, die fitter aussehen als du, du wieder irgendwie unzufrieden bist mit dir selbst, kannst du sagen, ich bin Gottes Meisterstück. Du könntest dir sagen, wenn du keine Anerkennung bekommst, gemobbt wirst, ausgelacht wirst, ich bin ein Königskind. Wo suchst du deinen Wert? Wer bestimmt dein Selbstwertgefühl? Sind es Menschen? Ist es dein Job? Ist es Geld? Dein Tun, dein Handeln? Bist du es selbst? Oder ist es Gott? Wir kommen zum zweiten Absatz. Da steht in Vers 9, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Das ist das, was über diesem Absatz steht. Er hat uns wissen lassen, dieses Geheimnis, was wir schon letzte Woche ein Stück weit angefangen haben. Terence Tao ist der intelligenteste Mensch der Welt, sagt Google auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er hat schon als Baby wohl mathematische Probleme gelöst und so weiter und hat schon als kleines Kind einfach mit physikalischen Rätseln und Sachen irgendwie ist er da, weiß ich nicht. Also ein crazy Typ, der hat mit 13 schon Gold bekommen bei der internationalen Physik-Olympiade. Mit 20 promovierte er dann und war 4 Jahre später Professor. Also mit 24 war er dann Professor. Gewann die renommierte Fields-Medaille, die als Nobelpreis der Mathematik gilt. Also ein Typ, der auf jeden Fall sehr intelligent ist. Sein IQ ist so bei 230. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Meiner ist, glaube ich, nah dran. Ich weiß nicht. Aber ihr könnt es ja mal testen. Ich habe euch nämlich 2 Sachen mitgebracht. Wir können mal testen, wie intelligent ihr seid. Einmal ein Rätsel. Peters Mutter hat 4 Kinder. Das erste Kind wurde auf den Namen Januar getauft. Das zweite Kind hat den Namen März bekommen. Das dritte Kind hört auf den Namen Mai. Wie heißt das vierte Kind? Ruft nochmal rein. Peter, richtig. Peter. Gut, das war nur zum Aufwärmen. Ich habe noch ein zweites bekommen. War zu leicht. In einem Bus befinden sich 16 Fahrgäste. An einer Haltestelle steigen 6 davon aus und 4 neue Fahrgäste ein. Wie viele Personen sind jetzt im Bus? Richtig. Wer 14 dachte, ist falsch. Es sind 15. 14 Fahrgäste und natürlich der Fahrer. Ich bin immer schlecht in solchen Rätselaufgaben, deswegen bin ich froh, dass ich die Lösung hier schon hatte. In unserer Zeit dreht sich aber viel, glaube ich, um Wissen. Es geht viel darum, was wissen wir nicht, wie klug sind wir. Wissen ist irgendwie was Mächtiges. Es wird versucht, möglichst viel zu erforschen, möglichst viel zu ergründen. Warum ist das so? Man diskutiert über alles und nichts und irgendwie ist es sogar komisch, wenn man heutzutage nur noch eine Ausbildung macht und nicht studieren geht und sein Wissen weiter vorantreibt. Und irgendwie ist das so, dass wir unser Wissen immer mehr vergrößern wollen. Und bestimmt hattest du auch schon, wie Josh jetzt gesagt hat, in der Einleitung, so Momente, wo du irgendetwas wusstest, was andere nicht wussten. Und du hast dich irgendwie gut gefühlt. Und du dachtest so, ja, ich habe ein Geheimnis oder ich weiß es vor anderen. Und irgendwie fühlt man sich wirklich in diesem Moment ja so ein Stück weit besser. Ich liebe es, wenn meine Frau zu mir kommt, was nicht so oft passiert, und etwas nicht weiß und mich fragt. Jens, wie ist das eigentlich? Weil dann komme ich als Mann, als Kluger, als Beschützer und kann ihr erklären, wie das ist. Ja, dieses Gefühl kommt dann hoch. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir erzählen, glaube ich, gerne anderen Menschen, was wir wissen. Wir teilen gerne unser Wissen, weil wir dann denken, so, ich weiß es und ich teile natürlich gerne mein Wissen, weil das mir ein gutes Gefühl gibt. Und in diesem Abschnitt, in dem nächsten, geht es genau auch um Wissen. Es geht darum, was wir wissen. Es geht um dieses Geheimnis der Weltgeschichte. Das Geheimnis ist hier jetzt nochmal beschrieben in den Versen 9 bis 11. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, den er in Christus verwirklichen wollte. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm haben wir auch ein Erbe zugewiesen bekommen. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Das Geniale, was du wissen darfst, ist, Jesus ist größer. Jesus ist größer als alles, als alles. Einfach als alles auf der Erde, als alles im Himmel. Er ist über allem erhöht. Das ist das, worum es geht. Das ist das Wissen, das dich verändern kann. Als die Jünger von Jesus damals, nachdem Jesus gestorben ist und von den Toten wieder auferstanden ist, ihn getroffen haben, sagt Jesus Folgendes zu ihnen in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Da trat Jesus auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und jetzt kommt's. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Das ist total genial, was Jesus hier sagt. Und dass Jesus sagt, ey, ich habe die Macht über allem. Ich bin der Herrscher, ich bin der Herr. Und jetzt geht los und sagt es den Leuten, geht los und lebt so, wie ich es euch sage. Und dann am Ende sagt er nochmal, und ich bin noch bei euch. Das wird nochmal zusammengefasst in 2. Petrus 1, Vers 3, was hier eigentlich steht. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft, seine Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Durch das Wissen, durch dieses Erkennen, dass wir wissen dürfen, dass Jesus alle Macht hat, haben wir eine unglaubliche Kraft. Dadurch sind wir fähig, unser Leben zu leben. Er gibt uns durch seine Kraft alles, was wir brauchen, um in unserem Leben kraftvoll zu sein. Wir dürfen wissen, dass Jesus über allem steht und wir dürfen wissen, dass er bei uns ist. Das sind zwei Sachen, die wir wissen dürfen. Und das ist das, was uns einfach ein Leben möglich macht, das kraftvoll ist. Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Steht in der Bibel. Gott ist für uns, wer kann gegen uns sein? Und man sagt ja, Wissen ist Macht und das stimmt. Natürlich ist Wissen Macht, aber es bringt nicht viel zu wissen, wie die Welt funktioniert und wie alles biologisch zusammenhängt und physikalisch und mathematisch und so, wie ich das ausrechnen kann. Es bringt nichts zu wissen, es ist nicht das Erstrebenswerte, der klügste Mensch der Welt zu sein. Du musst nur eins wissen, dass Jesus Herrscher über allem ist und dass du sein Erbe bist, dass du mit Anteil haben kannst an ihm, an seiner Kraft. Das Wissen um Jesu Herrschaft gibt dir Kraft und Zuversicht. Es ist kein Geheimnis mehr, es ist kein Gerücht, sondern es ist das Fundamentalste überhaupt. Du darfst wissen, Jesus ist der Herr. Und das Zweite, was in diesem Abschnitt steht, wir sind Erben. Das heißt, wir haben natürlich jetzt schon ein Stück Anteil an seiner Kraft, an seiner Herrlichkeit, an ihm. Wir dürfen natürlich wissen, wir sind irgendwann ganz bei ihm. Aber wir haben jetzt schon Teile von seiner Herrlichkeit, von seiner Kraft. Warum konnte David gegen Goliath gewinnen? David konnte gegen Goliath gewinnen, weil er sagen konnte: Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher. David wusste, wer wirklich der Herr, der Herrscher ist. Er wusste wirklich, wer die Macht hat, wer die Kraft hat, diesen Riesen zu besiegen. Wenn du in deinem Alltag vor Herausforderungen, vor Riesen stehst, dann darfst du wissen, wer der wirkliche Herr, der Herrscher ist. Wenn du dich im Alltagstrubel schwach fühlst, du denkst, dass du untergehst, du nicht mehr weiter weißt, dir alles zu viel wird, wenn du von der Arbeit ausgelaugt bist, wenn du etwas Schwieriges verarbeiten musst, du einen Schicksalsschlag irgendwie hinter dir hast, wenn du nicht mehr weiterkommst, dann darfst du wissen, Jesus ist jeden Tag bei dir, bis zum Ende der Zeit. Was können wir also konkret mit diesem Wissen anfangen? Vielleicht gibt es Situationen, wo du kraftlos bist. Vielleicht gibt es Situationen in der nächsten Woche, wo du jetzt schon weißt, du weißt nicht, wie du das machen sollst, wie du das meistern sollst. Vielleicht weißt du jetzt schon, das wird heftig. Vielleicht bist du in deinem Alltag irgendwie kraftlos und du bist irgendwie so gefangen und du weißt nicht, wie du das alles noch weiter voranbringen sollst. Vielleicht stehst du irgendwo kurz davor, aufzugeben, hinzuschmeißen, nicht mehr weiterzumachen. Und genau in diesen Situationen kannst du dir sagen, Jesus ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Jesus ist mein Herr. Er hat die Macht über allem auf dieser Welt. Er hat die Macht über allem im Himmel. Und er ist bei mir. Wo versuchst du im Alltag Dinge allein zu schaffen? Wo vergisst du, dass Jesus über allem steht? Wo musst du dir diese Zusage nochmal selbst zusprechen, nochmal selbst dir das deutlich vor Augen halten, dass dieser Jesus bei dir ist? Komm zum dritten Punkt. Josia ist gerade in einer Phase, da möchte er mal nicht so gerne essen. Und wir versuchen dann immer zu sagen, wenn du isst, dann bekommst du noch einen Joghurt. Oder wenn du das jetzt noch, das kleine Stückchen auf isst, dann darfst du spielen gehen. Also immer dieses Prinzip, wenn, dann. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich verstehe mal nicht, dass er dann nämlich sagt, dann will er nur noch das dann haben. Dann will er nur noch den Joghurt haben. Und dann geht das irgendwie nicht ganz so auf, dass er dann sagt, oh ja, okay, logisch, wenn ich jetzt esse, dann kann ich den Joghurt haben. Sondern dann hört er nur noch das Wort Joghurt und ist irgendwie getriggert und fokussiert auf dieses Joghurt-Ding. Kann ich nicht ganz verstehen, weil bei mir ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen leckeren Auflauf oder irgendwas mit Käse esse, was so schön überbacken ist, dann nimmt man ja natürlich erstmal den Käse und schiebt ihn zur Seite, isst erstmal alles andere, da was auch lecker ist, aber ganz zum Schluss kommt das Beste. Ganz zum Schluss kommt die Käsekruste, die man dann noch richtig gut genießen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auch manchmal so esst, so das Beste immer zum Schluss noch wegschieben und wenn das jemand klaut, dann hört es auf, ne? Dann ist Spaß vorbei. Und genau das ist irgendwie das, worum es auch in diesem nächsten Abschnitt geht. Um das Beste, was noch zum Schluss kommt. Verse 13 bis 14, da steht, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes? Zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Paulus schreibt, dass wir unsere Erlösung haben, dass wir wissen dürfen durch unseren Glauben, dass wir eine Errettung haben und dass wir dadurch einen Heiligen Geist bekommen haben. Den Heiligen Geist, der uns zeigt, dass wir schon jetzt eine Hoffnung, eine Perspektive haben, einen Unterpfand, eine Anzahlung haben auf etwas viel Größeres. Es ist also quasi wie bei Josia oder wie bei mir mit dem Käse, dass er erstmal sagt, so, ja erstmal bekommt ihr den Heiligen Geist. Erstmal bekommt ihr hier diese Anzahlung, damit letztendlich irgendwann der volle Batzen kommt. Erstmal musst du noch das aufessen und dann kannst du das aber genießen. Dann geht's richtig los. Vielleicht kennst du solche Momente, wo du Dinge erwartest, wo du Dinge irgendwie so erhoffst und du darauf hinfieberst, wo du schon irgendwie so ein Stückchen vielleicht hast, aber du weißt ganz genau, das Beste kommt noch. Diesen Umstand oder ja, diese Situation kann man mit dem Wort Hoffnung beschreiben. Man hofft noch auf das Ende. Man hat noch eine hoffnungsvolle Erwartung. Ja, Hoffnung ist nichts Unsicheres, wo ich sagen kann, so irgendwie, ich hoffe, es regnet nachher nicht mehr, sondern Hoffnung ist ein Erwarten der Käsekruste. Hoffnung ist, dass ich weiß, dass noch etwas Besseres kommt. Jeder hat doch schon mal auf schöne Dinge gewartet, entweder auf die Hochzeit hingefiebert oder auf den lang ersehnten Urlaub nach einer anstrengenden Arbeitszeit oder nach einem heiß ersehnten Abschluss, den man dann irgendwann hat. Wir kennen doch alle Dinge, auf die wir hinhoffen, auf die wir hinarbeiten. Hoffnung ist etwas Elementares. Hoffnung hat eine so große Bedeutung in unserem Leben. Und wie groß diese Bedeutung ist, das hat Kurt Richter mal herausgefunden vor 60 Jahren mit einem Experiment mit Ratten. Er nahm 12 Ratten und hat sie in einen Bottich mit Wasser gesteckt und hat geguckt, wie lange können die Ratten schwimmen. Nicht nachmachen zu Hause, aber hat er gemacht. Und so im Durchschnitt sind die Ratten dann so 2 bis 3 Minuten geschwommen und sind dann untergegangen. Haben irgendwann gecheckt, so okay, sie kommen hier nicht raus und sind dann untergegangen. Er hat das Experiment dann irgendwann nochmal wiederholt, hat wieder Ratten genommen, sie in einen Bottich mit Wasser getan, hat aber dann eine Sache geändert. Kurz bevor sie ertrunken sind, hat er sie rausgenommen, hat sie abgetrocknet, hat ihnen was gegeben zu essen, hat sie erholen lassen und hat sie wieder ins Wasser getan. Und das hat er immer mal wieder gemacht und es kam heraus, dass die Überlebenszeit von einigen Minuten auf 36 Stunden gestiegen ist. Die Ratten sind 36 Stunden geschwommen, weil sie plötzlich die Hoffnung hatten, dass sie ja vielleicht überleben könnten. Weil sie haben es ja schon einmal erlebt. Sie haben schon einmal es erlebt. Sie wurden aus dem Wasser rausgenommen. Sie hatten die Hoffnung, dass sie es wieder schaffen. Das heißt, sie sind weitergeschwommen. Die Ratten, die beim zweiten Experiment die Hoffnung hatten, dass sie wieder rausgeholt werden, sind einfach mal mehr als das 1000-fache geschwommen, weil sie Hoffnung hatten. Hoffnung hat eine zentrale Bedeutung für unser jetziges Leben. Das Geniale ist, dass wir diese Hoffnung durch den Heiligen Geist hier haben können. Gott gibt uns den Heiligen Geist als Anzahlung, als Hoffnung auf die Ewigkeit. Galater 5, Vers 5 steht, wir dagegen haben folgende Hoffnung. Wir erwarten aufgrund des Glaubens durch den Geist Gottes die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Wir erwarten die vollkommene Erlösung. Wir erwarten etwas viel, viel Besseres. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, diese Perspektive, die lebensverändernd ist. In ihr, in der Hoffnung, haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Wir haben durch unsere Erlösung, durch den Heiligen Geist, den wir dadurch bekommen haben, eine Hoffnung, die uns schon jetzt fest und sicher verbindet mit dem Himmel. Gott sagt uns also auf eine Art und Weise, jetzt bist du noch hier, aber das Beste kommt noch. Wenn du deinen Teller quasi aufgegessen hast, dann am Ende kommt noch die Käsekruste. Du hast jetzt hier den Heiligen Geist, du hast jetzt hier schon die Hoffnung, die sicher ist, die fest ist, die nicht irgendwie rüttelbar ist, sondern du hast hier jetzt schon eine Anzahlung bekommen, dass du ganz genau wissen kannst, ich werde irgendwann im Himmel sein. Und das hat Auswirkungen auf dein jetziges Leben. Du hast schon hier eine Sicherheit, eine Versiegelung. Es ist ein Siegel. Wir sind darin versiegelt. Es ist ein Versprechen, eine untrennbare Verbindung, die wir haben. Das ist eine Hoffnung, die nichts erschüttern kann. Und diese Hoffnung hat, wie gesagt, Auswirkungen auf deinen Alltag. Sie kann dir das Durchhalten geben, was du brauchst. Sie gibt dir das, um weiterzumachen. Sie gibt dir die Kraft, um weiterzuschwimmen, wenn es mal schwierig wird. Sie kann dir helfen, weiterzumachen, wenn es kompliziert ist. Wenn du mal Zweifel hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Nöte hast, dann hast du eine Hoffnung, die dich durchhalten lassen kann. Die Hoffnung ist es, die dich ans Ziel bringt. Sie macht dich auf deinem Weg sicher. Sie macht dich auf deinem Weg kraftvoll. Wenn du also durch den Glauben die Rettung durch Jesus angenommen hast, dann wirst du mit diesem Heiligen Geist versiegelt. Und dieser Geist gibt dir die Hoffnung, dass du irgendwann etwas Besseres hast und schon hier sicher sein kannst. Und diese Hoffnung kannst du nirgendwo anders finden. Vielleicht suchst du deine Hoffnung in Dingen auf dieser Welt. Vielleicht denkst du, wenn du endlich eine schöne Beziehung hast mit genau dem richtigen Partner, dann wird das alles besser werden. Oder wenn ich endlich ein Haus habe mit einem schönen Garten, dann werde ich endlich irgendwie zur Ruhe kommen und dann wird das alles schöner werden. Wenn ich endlich irgendwie diese diese Karriere erstiegen habe, endlich diesen Job habe, genug Geld habe, dann wird es doch endlich besser werden. Ich weiß nicht, wo du vielleicht deine Hoffnung reinsetzt, wo du vielleicht denkst, wenn ich das habe, dann werde ich doch endlich die Kraft haben und dann kann ich endlich weitermachen und dann geht's richtig los. Aber letztendlich sind all diese Dinge, diese Sachen, die wir vielleicht erreichen wollen, Dinge, die nicht zufriedenstellen, die nicht wirklich glücklich machen. Wir sind im Hauskreis jetzt letztens das Buch der Prediger durchgegangen und da ist es so, dass Salomo wirklich alles ausprobiert. Er hatte alles, er hat irgendwie alles einmal gemacht, er hat alles durch und schreibt es in diesem Buch auf. Und es ist so interessant, am Ende zu wissen, was sein Fazit ist. Er macht wirklich alles und sein Fazit am Ende ist, richte dich auf Gott aus. Alles andere ist nichtig. Das, was wichtig ist, ist Gott, ist die Ehrfurcht vor Gott, ist ein Leben mit Gott. Konkret möchte ich dich also herausfordern, deinen Alltag, deine Energie, deine Zeit, deine Kraft darauf zu fokussieren und da zu investieren, was himmlisch ist. Zu fragen und zu hinterfragen, wo muss ich mich neu ausrichten? Und ich möchte dich ermutigen und dir Kraft zusprechen, weil du eine Hoffnung hast, die nicht zerbrochen werden kann. Du kannst dir in schwierigen Zeiten und Momenten sagen, ich habe eine sichere Verbindung in den Himmel. Ich habe etwas, was über allem steht. Ich habe ein Ziel. Wo bist du hoffnungslos? Wo hast du vielleicht Zweifel? Wo hast du Schwierigkeiten, weiterzukommen? Wo ist deine Perspektive vielleicht verrückt und du verrennst dich hier in irdischen Dingen? Du hast eine Hoffnung, du hast ein Ziel. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Der erste Abschnitt zeigt dir in deiner Identität, dass du wertvoll bist. Du bist erwählt, du bist ein Kind Gottes, du bist wertvoll, weil Gott dich erwählt hat. Nichts anderes gibt dir Wert. Keine Menschen, keine Anerkennung, kein Job, kein Geld. Nichts kann dir Wert geben, außer deine Beziehung zu Gott. Du bist wertvoll, weil Gott dich erwählt hat, sein Kind zu sein. Das zweite ist, du bist kraftvoll. Du kannst kraftvoll sein, weil du weißt, dass Jesus der Herr ist. Dein Alltag wird von Jesus begleitet, der Herr über allem ist. Er gibt dir die Kraft und den Mut, gegen Riesen zu kämpfen. Und du bist hoffnungsvoll. Durch den Heiligen Geist kannst du eine Hoffnung haben, die dir hilft, durchzuhalten, die dir hilft, dein Ziel im Fokus zu behalten. Das ist deine Identität, die hier deutlich wird. Du bist wertvoll. Du bist kraftvoll und du bist hoffnungsvoll. Das ist deine Stellung, das ist das, was du mitnehmen kannst und solltest. Und vielleicht oder bestimmt hast du jetzt die ganze Zeit gedacht, Jens, am Anfang hast du gesagt, dreimal steht zum Lob seiner Herrlichkeit, deswegen ist das die Gliederung heute, aber du hast noch gar nichts dazu gesagt. Hast du jetzt bestimmt die ganze Zeit gedacht? Ich habe es bis zum Schluss aufbewahrt. Du bist wertvoll, du bist kraftvoll und du bist hoffnungsvoll in Jesus. Das ist das, was diese drei Punkte verbindet. Alles drei, in allen Dingen geht es darum, in Jesus das zu tun, zum Lob seiner Herrlichkeit. Alles, was du bist, dein Wert. Alles, was du machst, was du tust, dein Handeln, deine Kraft. Alles, was du hast, dein Weg, deine Perspektive, sollte zum Lob seiner Herrlichkeit sein. Jesus ist von der Herrlichkeit des Himmels auf diese Welt gekommen. Er ist am Kreuz gestorben für deine Schuld, für deine Fehler, für deine Sünde. Und er ist wieder auferstanden, um dir die Möglichkeit zu geben, bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Er ist von der Herrlichkeit runtergekommen, damit du in die Herrlichkeit gehen kannst. Was ist das für ein Privileg? Was ist das für eine unfassbare Liebe, das zu wissen, dass ich einen Gott habe, der Mensch wird, der sich nicht zu schade ist, alles aufzugeben von dieser Herrlichkeit, damit ich in diese Herrlichkeit kommen kann. Wie unbegreiflich ist das? Und genau deswegen steht hier dreimal zum Lob seiner Herrlichkeit. Er ist es, der das alles macht. Er ist es, der das alles verdient. Und er ist es, auf den wir uns jeden Tag ausrichten sollten. zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich würde gerne noch beten und dann haben wir eine Lobpreiszeit, wo wir genau das tun wollen. Wir wollen ihn loben, wir wollen ihn groß machen, weil er uns diese Identität gegeben hat, er uns das alles möglich gemacht hat. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Herr über allem bist. Dass du dir nicht zu schade warst, auf diese Welt zu kommen und für uns zu sterben. Du hast den Tod besiegt und hast die Möglichkeit geschaffen, dass wir eine Beziehung mit dir haben können. Und dadurch dürfen wir wissen, dass wir deine Kinder sein dürfen, Vater im Himmel. Wir dürfen wissen, dass wir wertvoll sind, weil du uns wertvoll gemacht hast. Wir dürfen wissen, dass wir eine Kraft anzapfen können, die wir nirgendwo anders haben könnten. Und wir dürfen wissen, dass wir eine Hoffnung, dass wir ein Ziel haben, das unbegreiflich ist, dass wir irgendwann im Himmel bei dir sein dürfen in der Ewigkeit. Danke, dass du uns diese neue Identität gegeben hast, diese neue Stellung gegeben hast. Und das wollen wir dir zur Ehre leben. Wir wollen hier so leben, damit du verherrlicht wirst. Wir wollen dir die Ehre geben für das, was du getan hast. Amen.